Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
Ja, damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 unseres Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1.
Zurück aus der Winterpause. Nico, hast du es vermisst? Hast du mich vermisst?
Absolut, ja.
Was? Okay.
Wie war die Frage?
Okay, ich stelle sie anders. Hast du die Zeit genossen?
Ich habe die Zeit sehr genossen. Es war wirklich toll. Ich habe mir überlegt, bevor wir in die Winterpause gegangen sind, ob ich hier reinrollen muss tatsächlich, weil Weihnachten ist ja immer viel Essen, viel ne, und so. Aber der Lastenaufzug war frei, von daher musste ich nicht rollen, sondern konnte mich ganz normal hochschaufeln.
Du warst
lassen.
Das, der da hat.
Ich habe den blockiert heute, ja.
Darf man denn jetzt eigentlich schon noch ein gutes neues Jahr wünschen?
Ja, absolut. Das Jahr ist ja erst ein paar Wochen alt. Und wir haben uns ja nicht mehr gesehen oder nicht mehr gehört seit der Winterpause. Deswegen wünschen wir euch ein gutes neues Jahr und haben natürlich auch in diesem Jahr wieder wunderbare Podcast-Folgen hier für euch am Start. Deswegen unbedingt, solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben, solltet ihr das jetzt bitte unbedingt tun.
Denn mit einer ersten spannenden Folge beginnen wir heute. Ja, und da geht es um die Kleinsten in unserer Gesellschaft und zwar um unsere Kinder, denn die sind ja vor allem im Internet unterwegs.
Ja, heutzutage vielleicht noch mehr, als es damals der Fall war. Und das Thema heute ist Cyber-Grooming. Mhm. Cyber-Grooming bezeichnet die gezielte Manipulation von Minderjährigen durch Erwachsene übers Internet. Bedeutet also, Erwachsene geben sich als Gleichaltrige aus, um ebenso sexuelle Handlungen mit Kindern durchzuführen. Bilder zu bekommen, Bilder austauschen, all das. Und da freuen wir uns sehr, dass er heute da ist. Thomas Rammel aus der Abteilung Cybercrime und digitale Spuren beim Landeskriminalamt und außerdem stellvertretender Verantwortlicher für Internetrecherchen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich mal hier sein kann.
Ja, wir freuen uns sehr. Ja, Herr Rammel, jetzt mal ganz schnell mal reingefragt, was ist denn Ihre Aufgabe beim Landeskriminalamt?
Also wir, um das gleich mal von vorne weg zu sagen, haben nicht unser Hobby zum Beruf gemacht. Wir surfen nicht ziel- und wahllos im Rahmen der Internetrecherche im Netz übereinander, sondern wir gucken gezielt, wo gibt's Straftaten im Netz. Das hat eine große Bandbreite, weil mittlerweile ja alles man im Netz auch strafrelevant machen kann, sei es ein Betrug oder was weiß ich was, Urheberrechtsverletzungen oder eben das große der große Bereich der Sexualstraftaten. Und in dem Bereich haben wir uns zur Aufgabe gemacht, zu gucken, dass es keine rechtsfreien Räume gibt. Also das Signal an die Täter zu senden, passt auf, die Polizei ist auch in diesem Bereich oder in diesen Bereichen aktiv. Ihr könnt euch da nichts erlauben. Und insofern, und jetzt komme ich zu meinem Thema von heute, ist es ein Bereich, den wir in dem Bereich Cybergrooming aktiv sind. Das heißt, wir geben uns als Kind aus mit einem Account, den wir als Kind gestaltet haben und warten dann drauf, dass uns Männer, Täter, potenzielle Missbraucher in einschlägigen Chats ansprechen. Und wir versuchen dann, diesen Täter zu identifizieren. Ja, und machen dann eine Anzeige draus. Ja, also wir fügen unsere Wahrnehmung und unsere Ermittlungen zusammen, machen dann ein Paket draus. Im Prinzip wie wenn jemand, wie ein Bürger oder ein Mensch zum Polizeiposten geht und sagt, ich habe Intimstaat zu melden. Und so ist eine Anzeige, kann man sich eine Anzeige vorstellen. Auch in unserem Bereich schicken wir diese Anzeige, unsere Wahrnehmungen an die Staatsanwaltschaft, weil die Staatsanwaltschaft ja eben die Sachleitung hat, die Verantwortung hat für das Verfahren. Wir sind nur quasi die Erfüllungsgehilfen für die Staatsanwaltschaft.
Das heißt aber, um das jetzt mal zu übersetzen, auch, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen tagtäglich chatten im Internet, in bestimmten Foren, mit Männern und die denken, sie chatten gerade mit einem Kind.
So kann man das sich vorstellen, richtig. Ja. Wir haben entsprechende Accounts erstellt, wo wir bestimmte Inhalte drin haben, die halt für ein Mädchen sprechen, für ein Kind. Ja, also deswegen Kind, weil eben das Opfer muss ein Kind sein, weil sonst würde der Tatbestand, der dort gilt, nicht greifen. Also es ist ja dann ein sexueller Missbrauch und sexuelle Missbräuche gibt es eben nur zum Nachteil von Kindern. Deswegen eine
das heißt,
Vorgabe.
Bis welchem Alter dann?
Bis 14.
Bis 14.
Mhm. Genau. Also speziell ist ein Kind bis 14. Also 13 bis zum Ende des 13. Lebensjahres ist das Kind.
Und von welchen Plattformen sprechen wir da oder von welchen, also wo genau ist es? Sind es dann, keine Ahnung, superrtl.de in irgendeinem Kinderchat oder ist es TikTok oder?
Also man kann sich das ja so vorstellen, im Prinzip überall dort, wo es die Möglichkeit gibt zu quatschen, zu chatten, überall dort gibt es auch diese Problematik, gibt es auch diese Täter, die gezielt nach Kindern Ausschau halten, virtuell natürlich. Und da ihr Unwesen treiben. Also alles, was wo man chatten kann, kann man quasi auch missbrauchen.
Mhm. Okay, das heißt, Sie haben mehrere Accounts auf mehreren Plattformen, wo dann mehrere Kolleginnen und Kollegen dann tagtäglich chatten.
Sagen wir mal so, es ist eine Hohlkriminalität. Wir nennen das Hohlkriminalität. Wir holen uns also quasi unsere Kriminalität zu uns. Das ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Sie dürfen sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir tagtäglich von morgens 8 bis abends oder in die Nacht rein nur am Chatten sind, sondern wir müssen es auch absprechen, wir müssen die Chats planen, wir müssen die Technik vorhalten, weil wir brauchen ja auch eine gewisse Beweissicherung, also wir müssen quasi das, was wir wahrnehmen, auch beweiskräftig festhalten. Und da kann es dann schon mal sein, dass du dann alleine dann bist und halt eben dann das Ding alleine machst. Ja, also wir haben hier keine Einheit, die sich ausschließlich mit diesen Chats beschäftigt, sondern diejenige, die gerade Zeit hat, setzt sich an den Rechner und guckt, was geht.
Aber wie läuft das denn dann ab? Ich meine, Sie müssen sich ja dann praktisch in die Denkweise eines Kindes hineinversetzen, weil sie müssen ja so antworten wie ein Kind, dass es der oder die Täter nicht merken.
Um nochmal mit was noch was klarzustellen, also wir quatschen nicht mit den Tätern.
Sie schreiben,
wir
oder?
Schreiben.
Ja,
wir,
sie schreiben,
chatten,
genau,
chatten,
das habe ich schon verstanden, ja.
Okay.
Aber Sie müssen ja praktisch auch so schreiben wie ein Kind.
Das machen wir, wir können uns mittlerweile aus Erfahrung heraus sehr gut in diese Sprechweise, in diese Schreibweise, sage ich mal, in diesen jugendspezifischen Sprech reinversetzen. Das ist einfach ein Lernen, ja, am Objekt, sage ich jetzt mal, ja. Also das habe ich mir nicht vorstellen können am Anfang, dass ich das mal hinkriege, aber es gibt halt so Begrifflichkeiten. Man guckt man sich mal ein bisschen um. Man muss auch ein bisschen kreativ sein. Man geht dann mal irgendwo in der Verwandtschaft, bin ich fündig geworden bei einer 12-Jährigen, die hat mir dann erzählt, was so typische Jugendsprechgeschichten sind. Da habe ich mich ein bisschen einweisen lassen. Und dann kriegt man das relativ schnell auf die Reihe.
Was ist denn so das Top-Wort von Kindern in dem Alter?
Muss ich jetzt passen? Wie gesagt, es gibt so nicht die Top-Wörter, die ich brauche. Ich muss einfach von Ellis sprechen, ja, zum Beispiel anstatt Eltern, ja, oder auch mal Fehler machen, vor allem Schreibfehler machen wenn ich was schreibe, Kleinschreibung, ich mache keine Kommasetzung, ich schreibe halt in einem Wort weg oder einen Fluss weg. Also es gibt so, ich brauche da nicht so diese Keywords, sondern der erkennt, und es hat mir das gezeigt, sehr schnell sagt er oder kennt er mich als Kind an. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Andererseits für uns gut, aber andererseits natürlich auch ein bisschen erschreckend.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie planen diese Chats. Nach welcher Vorgehensweise planen Sie denn? Sagen Sie so, jetzt haben wir, keine Ahnung, den Mittwoch, den 20. November und jetzt gehen wir mal online und schauen mal. Oder was bedeutet das, Sie planen das?
Ja, planen heißt, wir müssen die Technik vorhalten. Also wir müssen gucken, dass unsere Updates auf dem Rechner vorhanden sind, dass der Rechner stabil läuft, dass die Software, die im Hintergrund läuft und beweiskräftig aufzeichnet, dass die stabil läuft. Das müssen wir alles vorher testen. Wir müssen gucken, dass unsere Accounts noch online sind, ja, weil auch das ist natürlich wichtig. Wir müssen, und das machen wir auch, das ist ein Gebot der Fairness, auch mit dem Chatbetreiber den kontaktieren und sagen, also wir sind heute hier als Polizei unterwegs. Das machen wir auch. Und dann müssen wir mit der Staatsanwaltschaft natürlich auch quatschen, weil die für uns sehr schnell, sofern notwendig, entsprechende Anordnungen schreiben müssen. Das geht halt jetzt von nach, von jetzt ab nach. Wir haben zwar in Stuttgart eine Abteilung, die sich mit Sexualdelikte beschäftigt an Kindern, aber auch die müssen halt eben Bescheid wissen, dass da was läuft. Und das sind einfach solche Vorbereitungen, die man tätigen muss. Das meine ich mit planen.
Okay.
Und wie lange dauert dann jetzt? Also dann nehmen wir jetzt mal heute als Beispiel, ne? Sie haben alles gecheckt und gehen dann sozusagen online. Wie lange dauert in der Regel so ein Chat? Also ich meine, da werden ja, also man muss ja auch mal sagen, in diesen Chaträumen tummeln sich ja jetzt nicht nur Täterinnen und Täter wahrscheinlich überwiegend, sondern ja auch normale Userinnen und User, also Kinder, die ja dann auch vielleicht anschreiben. Wie lange dauert es dann, bis da jetzt jemand, sag ich mal, anbeißt oder so?
Das kommt drauf an. Also man kann jetzt nicht starr sagen, es dauert jetzt 2 Stunden, sondern es hat sich gezeigt in der Erfahrung jetzt auch und in der Vergangenheit, dass vielleicht auch durch unsere proaktives Tätigwerden auch gegenüber der Presse, dass die Täter langsam Bescheid wissen, dass die Polizei auch in diesen Bereichen aktiv ist. Das heißt, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es am Anfang sehr, sehr schnell ging. Das heißt, der Täter, ich versetze mich jetzt mal in den Täter rein ein bisschen, hat gesehen, da gibt's Quatsch mit einem 12-jährigen Kind. Und ist dann gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Also ich habe das so mal beschrieben, wenn man ein Stück Fleisch in den Amazonas reinschmeißt und die Piranhas kommen. So konnte man sich das tatsächlich vorstellen. Und heutzutage, mit ein paar Jahren Abstand, sind immer mehr die Täter hergegangen und haben abgecheckt. Also sie wollen schon wissen, mit wem haben sie es denn zu tun. Weil natürlich auch, es gibt keine Verifizierungsmöglichkeiten im Internet. Also man kann nicht definitiv sagen, dass derjenige, der sich für ein 12-jähriges Kind ausgibt, sage ich jetzt mal, auch ein 12-jähriges Kind ist. Es gibt halt eben keine Überprüfungsmöglichkeiten, grundsätzlich keine Überprüfungsmöglichkeiten. Und da sind die Täter halt dann tatsächlich auch hergegangen, haben schon abgecheckt, dahingehend, dass sie gefragt haben, was tun wir denn so, wo gehen wir denn zur Schule und solche Geschichten, wollten auch wissen tatsächlich, und das ist ein großes Problem, wollen wissen, mach doch mal die Cam an, ja, und wer steckt denn auf der anderen Seite, ja, ist es tatsächlich ein Kind? Da haben wir das Problem, jetzt komme ich ein bisschen, ich versuche es nicht rechtlich zu erklären, aber es muss halt tatsächlich sein, wir sind keine verdeckten Ermittler. Verdeckte Ermittler bei der Polizei haben ziemlich viele Möglichkeiten. Die verdeckten Ermittler können Grundrechtseingriffe begehen. Und für einen Grundrechtseingriff braucht man einen richterlichen Beschluss. Wir sind keine verdeckten Ermittler. Das heißt, wir haben nicht die Rechte, die ein verdeckter Ermittler bei der Polizei hat, also sehr tiefgehende Rechte, sondern wir dürfen eben nicht so viel tun wie ein verdeckter Ermittler. Das hat die Konsequenz, dass wir nicht proaktiv tätig werden können. Das heißt, wir dürfen eben nicht uns präsentieren. Und wir dürfen nicht sagen, du, ich mache jetzt mal was vor der Kamera, sondern wir müssen passiv bleiben. Das heißt, wir müssen warten, A, spricht uns einer an, und dann müssen wir einfach auch nicht im Chat, dürfen wir nicht irgendwie, Stichwort ist das schöne französische Wort, agent provocateur, also irgendwie was tun, was dem Täter nachher möglicherweise, also ihn auffordern, irgendwas zu tun, ne, was der dann machen soll. Das dürfen wir nicht, sondern wir müssen immer passiv bleiben und müssen abwarten, was macht er mit uns jetzt. Das ist auch so ein zeitlicher Aspekt, das wissen wir halt vorher nicht. Ja? Mhm. Und dementsprechend kommt es drauf an, entweder fällt er schnell mit der Tür ins Haus, begeht eben seine Tat, oder der checkt ein bisschen ab, wartet ein bisschen und klärt ein bisschen ab und machst du den gerade und so weiter und so fort. Und das dauert natürlich Zeit, diese Abcheckphase.
Jetzt nochmal einen Sprung zurück, bevor wir nochmal auf die oder die Täter kommen. Wie ist denn das jetzt, wenn tatsächlich ein ganz normaler User anschreibt? Also nehmen wir mal an, Sie geben sich jetzt als 14-jähriges Mädchen aus und da schreibt dann ein 14-jähriger Junge, der Sie kennenlernen. Wie reagiert man denn da? Also man muss ja dann auch theoretisch ja eigentlich den Chat ja beenden in irgendeiner Art und Weise, ne?
Das ist richtig, ja. Also wir beenden den Chat dann auch, weil wir natürlich keinen 14-jährigen Täter wollen oder keinen kindlichen Täter wollen, sondern wir wollen die Täter identifizieren, die möglicherweise noch viel mehr begangen haben, wie jetzt nur dieses Cybergrooming, diesen sexuellen Missbrauch. Weil unsere Intention ist auch, so eine Art Türöffnerfunktion zu haben, wo wir sagen, wir bereiten den Kolleginnen und Kollegen vor Ort eine Information vor, die alles umfasst. Die Identifizierung, was er gemacht hat, Und dann gehen die ja dann dort rein bei ihm. Also die kriegen dann vor Ort, oder die kriegen dann ja einen Durchsuchungsbeschluss und gucken, gibt's da noch mehr Erkenntnisse über diesen, über diese Person? Hat er vielleicht sogar schon Kinderpornografie weiter verbreitet oder besitzt er Kinderpornografie? Gibt's möglicherweise sogar einen Anhaltspunkte für einen schweren sexuellen Missbrauch, also sprich eine Vergewaltigung eines Kindes? Das ist so unsere Türöffnerfunktion und das wollen wir haben, weil wir davon ausgehen, in vielen Fällen zumindest ist es so, dass diese Täter nicht nur Kinder ansprechen, sondern das reicht ihnen einfach nicht mehr aus. Die haben dann auch Kinderpornografie bei sich auf dem Rechner oder möglicherweise einen schweren sexuellen Missbrauch begangen.
Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Ne? Also Sie haben ja gesagt, Sie waren in dem verwandten Freundeskreis unterwegs und haben da auch mit einem Kind gesprochen, was man so sagt. Also das heißt, wie schwierig ist es denn dann, wenn Sie tatsächlich mit einem mutmaßlichen Täter schreiben und der, sag ich mal, sehr aktiv ist und Dinge sehen will oder sich präsentiert oder wie auch immer. Wie schwer ist es für Sie, da tatsächlich ja mitzuspielen?
Also im Vordergrund steht ja immer die beweiskräftige Sicherung seine Inhalte, die er chattet und auch seine Handlung, die er dann vollführt vor der Kamera. Das ist unser Ding. Da haben wir dann, können wir dann letztendlich entscheiden, ja, der hat einen sexuellen Missbrauch begangen. Wir haben schon Möglichkeiten, die ich jetzt aber so nicht veröffentlichen möchte, wo wir dem potenziellen Täter auch zeigen, dass wir tatsächlich ein Kind sind. Ja. Mhm. Es sind Verfahrensweisen. Wenn ich die jetzt ausbreiten würde, dann würde ja das Klientel wissen, wie wir vorgehen. Und deswegen kann ich das leider nicht in der Öffentlichkeit tun.
Nee, also aber die Frage war ja eher, was das mit Ihnen macht, wenn Sie da chatten.
Ach so.
Ja, was das mit Ihnen persönlich jetzt als Mensch, als Familienvater, ich weiß nicht, haben Sie Kinder?
Die auch Kinder haben, ja.
Okay, also Sie, genau. Was das mit Ihnen als Mensch macht. Also ich meine, Sie haben natürlich zum einen den Job, dass Sie jetzt diesen Täter sozusagen so viele Beweise sichern müssen, dass er am Ende möglicherweise verurteilt werden kann. Aber Sie sind ja immer noch Familienvater, Opa, so. Also was macht das denn mit Ihnen?
Ja, also ich habe zum einen habe ich das, die unschätzbare Möglichkeit, eingebettet zu sein im Familienverbund. Also ich kann mit meinen erwachsenen Kindern und mit meiner Frau über diese Sachen reden. Und wir haben selber noch, da wir ja mit diesen Geschichten zu tun haben, auch LKA-intern die Möglichkeit, zu Einsatzpsychologen zu gehen oder zu Psychologinnen und Psychologen zu gehen, mit denen zu quatschen und zu sagen, hey, so sieht's aus, ich fühle mich gerade nicht so gut dabei, hast du mir eine Lösungsmöglichkeit? Und die wiederum können auch aufgrund ihrer Ausbildung oder auf Basis ihrer Ausbildung sagen, das ist nichts mehr für dich, da müssen wir was anderes für dich suchen. Und diese Kombi ist sehr gut, also ich komme sehr gut damit zurecht. Ich möchte nicht verhehlen, dass auch dieses Täterfangen auch motivierend ist und auch zu sagen, wir haben jetzt einen Täter identifiziert und bieten jetzt den Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Möglichkeit, bei dem nochmal genauer zu gucken, was hat denn der auf dem Rechner drauf. Ja. Und wenn natürlich dann am Schluss, am Ende des Tages, am Ende der Ermittlungen vor Ort eben aufgrund unserer Maßnahmen ein schwerer sexueller Missbrauch beendet oder sogar oder beendet wird oder sogar gesagt wird, da könnte ein schwerer sexueller Missbrauch in der Zukunft stattfinden. Das ist schon unheimlich motivierend, weil die Kinder sind bei uns an eins. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, dieser Kinderschutz ist auch ein Stück weit dabei. Und es geht um die Kinder und um sonst nichts anderes. Und das ist ganz wichtig.
Kann man sagen, wie viel Prozent Täter oder Täterinnen, also gibt es auch tatsächlich Frauen, die in solchen Foren unterwegs sind, aber überwiegend wahrscheinlich Männer, oder?
Es sind überwiegend Männer zu 99%. Also wir haben einmal eine weibliche Person dabei gehabt, da hat sich aber nachher herausgestellt, das war tatsächlich ein Mann, der hat technisch eine Webcam-Aufnahme auf seine Webcam gespielt, also eine Filmaufnahme auf seine Webcam gespielt und hat quasi uns suggeriert, wir chatten gerade mit einer Frau und haben dann da relativ schnell, aber dann auch feststellen können, das ist nicht unsere Klientel da und es hat auch nichts gegeben. Deswegen haben wir dann auch den Chat abgebrochen. Aber ich sage jetzt mal, zu 99,9% sind es männliche Personen.
Mhm. So auch in dem Fall, den Sie uns mitgebracht haben. Mhm. ich frage immer so gerne, wie ist denn dieser Fall damals bei Ihnen auf dem Tisch gelandet?
Naja, es war schon ein paar Jahre her und wir haben uns wieder hingesetzt und haben gesagt, morgens, okay, jetzt gehen wir mal wieder in den Chat rein und in einen Chat rein und gucken mal, was da passiert. Und genau, und dann hat mich da eben ein Mann angesprochen, der dann entsprechend auch sich verhalten hat. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es da was werden könnte aus polizeilicher Sicht, weil der relativ schnell auf den Punkt kam. Also wollte erst mein Alter wissen. Ich habe dann gesagt, dass ich 12 Jahre alt bin. Und dann hat er so Komplimente gemacht, das ist aber ein schönes Alter. Und hat mich dann aber relativ schnell gefragt, ob ich schon mal Sexfantasien gehabt hätte oder ich mich schon mal selber befriedigt hätte. Und dann war von meiner Seite aus schon klar, also der will mehr. Das ist einfach so ein Erfahrungswert. Ja. Wenn der relativ schnell mit der Tür ins Haus fällt, keine Abcheckphase hat, sondern relativ schnell eben diese Sachen fragt, dann bleibt man mal dran an der Person. Was dann auch so ein Indikator dafür war, war der Umstand, dass er ziemlich schnell gedrängt hatte, auf ein System zu wechseln, wo es eine Videochat-Möglichkeit gibt. Es ist ja immer so, dass vielleicht noch zwischenrein noch, dass die Täter diese Abcheckphase, diese Gesprächsphase erstmal auf ganz normalem Chatportal irgendwo, wo man halt schreiben kann, machen und dann wollen sie mehr. Aber das mehr geht halt nicht, wenn da keine Videofunktion vorhanden ist. Das war auch dann, wie gesagt, so ein Indikator für mich, dass der relativ schnell auf ein Videoportal eben umschwenken wollte. Und da mache ich kein Geheimnis draus, das Videoportal oder dieses Chatportal mit Videofunktionen, da gibt's ja wie Sand am Meer, aber die meisten nutzen eben Skype. Mhm. Und in dem Fall war es eben auch so, dass er eben auf Skype gewechselt ist. Und es war tatsächlich, also ich war einerseits schockiert, dass sofort, als er diese Videofunktion aktiviert hat, er unbegleitet vor der Kamera saß und sich selbst befriedigt hat. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, also das hat er nicht zum ersten Mal gemacht wahrscheinlich. Diese Selbstsicherheit, ohne jetzt großartig abzuklären, ist er tatsächlich ein Kind auf der anderen Seite, sondern mit der Tür ins Haus zu fallen, die Kamerafunktion zu aktivieren und sich dann entsprechend zu präsentieren, das ist für mich schockierend. Aber auf der anderen Seite natürlich ein Treffer, ja, wie er tatsächlich im Buche steht. Ja. Ich habe sogar noch als Zwölfjährige ihm mitgeteilt, ihm vermittelt, ich möchte es nicht sehen. Ja. Ich will das nicht sehen. Und er hat dann trotzdem selber noch weitergemacht. Und das war, wie gesagt, für mich schockierend. Einerseits, aber andererseits, wie gesagt, da bin ich streng an der Sache und an meinem Ermittlungsauftrag. Für mich war es ein Volltreffer eben dann.
Aber das bedeutet auch, dass wir das nochmal festhalten, dass dieser Mann sich ja als ungefähr Gleichaltriger ausgegeben hat.
Nein, er hat sich tatsächlich als Mann ausgegeben.
Ah, okay.
Er hat es auch in seinem Profil hat er nichts von Kind erzählt, sondern er hat von vornherein kommuniziert, dargestellt, dass er ein Mann ist.
Okay, ein gestandener Mann, kein Kind.
Genau.
Und dann eben auf dieses Videoportal gewechselt, gesagt, hey, lass uns doch Video chatten und dann ging bei Ihnen dann auch die Kamera an?
Nee, die Kamera ging nicht an, wäre möglicherweise noch eine Option gewesen, aber er hat ja sofort, wir sagen, tatbestandsmäßig gehandelt, er hat die Tatbestände eines sexuellen Missbrauchs erfüllt. Dann war das für mich klar, da brauche ich die Kamera nicht anmachen, weil ich habe ihn dann im Prinzip schon quasi als Täter gehabt. Ja, das sind so die ersten.
Aber wenn er gewollt hätte, dass sie die Kamera anmachen, ich meine, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, wie ein 12-jähriges Mädchen, würde ich sie jetzt nicht einschätzen. Ja. Ist da dann wirklich jemand auch vor Ort, der dem Muster entsprechen könnte oder wie gehen Sie da vor?
Nein, schwierig jetzt zu sagen. Also ich habe vorhin schon gesagt, wir haben Möglichkeiten, dem zu suggerieren, dass er es mit einem Kind zu tun hat. Mhm. Da muss man ein bisschen fantasievoll sein, aber das sind auch so taktische Maßnahmen,
ja, okay.
Wo ich, wenn es der Täter wüsste, dann wüsste er genau, ja klar, Das LKA in Stuttgart. Haben Sie da Verständnis, dass ich da dazu nichts sagen möchte?
Okay. Ja. Aber es gibt die Möglichkeit,
Täter zu suggerieren, er ist tatsächlich mit einem 12-jährigen Kind.
Also das bedeutet, wenn jemand sagt, mach doch auch mal die Kamera an, bekommen Sie keine Schweißperlen auf der Stirn?
Nein. Okay. Ich würde mich selber nicht präsentieren.
Wie kam der Täter auch aus Baden-Württemberg oder war der woanders her?
Das habe ich ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Ja. Wobei, ich muss einschränkend sagen, er hat im Chat die Aussage getroffen und das ist auch so eine Geschichte, wo ich mich wundere, wie offen die Täter sind. Also nicht jetzt irgendwie lügen, sondern sie geben sehr, sehr viel teilweise von sich preis. Und er hat in diesem Chat die Aussage getroffen, dass er aus dem Bereich Bayern kommt und genauer gesagt noch aus dem Bereich Niederbayern. Und das ist so ein wichtiger Aspekt für mich im Nachgang oder in den weiteren Ermittlungen war das ein Punkt, der mich dann weitergebracht hat.
Was heißt jetzt weitergebracht hat?
Ja, also jetzt habe ich ja eben diese sexuelle Handlung auch festgehalten. Ich habe das auf dem Datenträger drauf gehabt. Also ich kann ihm beweisen, diesem bislang noch nicht identifizierten Mann, dass er gegenüber einem Kind, ja, vermeintlichen Kind, diesen Tatbestand erfüllt hat. Aber ich habe noch nicht den Namen von dem
Gesicht Menschen. Auch nicht. Sie haben nur das untere Gesicht.
Moment. Ach so, okay. Genau. Das kommt noch. Aber wie gesagt, haben wir den Aspekt gehabt, er hat sich geoutet, dass er aus dem Bereich Niederbayern kommt. Und zum anderen habe ich dann, nachdem ich die Aufnahme nochmal durchgeguckt habe von seiner Tathandlung, hat seine Kamera ganz schnell über sein Gesicht gewischt. Also ich habe eine Aufnahme von der Hälfte von seinem Gesicht gehabt. Mhm. Diese zwei Aspekte mal. Und dann habe ich ja noch den Anbieter gehabt, auf dem er sich mit mir mit Video unterhalten hat. Wir haben ja die Möglichkeit als Polizei, diese Anbieter zu kontaktieren und denen zu sagen, hey, hier gibt's eine Straftat, bitte gebt uns mal die Registrierungsdaten zu diesem Täter. In diesem konkreten Fall musste ich jetzt auch noch die Staatsanwaltschaft mit ins Boot nehmen, weil eben das so ein gewichtiger, tiefer Eingriff ist, dass ich eine justizielle Anordnung brauche für diese Informationen. Das wünscht auch dieser Anbieter eben. Und das habe ich dann erhoben, habe ich dann auch bekommen. Leider waren diese Informationen für mich nicht zielführend und boten keine weiteren Ermittlungsansätze, weil der vielleicht, weil er gemeint hat, er sei clever, sich mit Fake-Personalien angemeldet hat. Also mit Personalien, die tatsächlich keine wirkliche Person im Hintergrund darstellen. Also ist dieser Ermittlungsstrang Identifizierung über diesen Anbieter schon mal ins Leere gelaufen. Aber ich habe ja noch die zwei anderen Informationen gehabt. Stichwort Örtlichkeit Niederbayern und dieses Gesichtsfragment. Und daraus bin ich dann, da muss man halt auch ein bisschen kreativ sein. Ja? Also wir haben ja auch im Bereich Sexualdelikte einen sehr, sehr regen Informationsaustausch bundesweit. Und jedes Bundesland hat ein Landeskriminalamt. Und jedes Landeskriminalamt hat einen Bereich, der sich mit Sexualdelikte beschäftigt. Und ich bin jetzt hergegangen und habe einfach diesen Aspekt mit diesem vermeintlichen Wohnort Niederbayern und dieses Gesichtsfragment dem Bayerischen Landeskriminalamt übermittelt. Mit der Frage, kennt ihr oder kennt einer aus diesem Bereich diesen Menschen? Und das war tatsächlich so. Also es ist im Prinzip wie die Nadel im Heuhaufen. Es war ein Volltreffer, ein Glückstreffer, weil sich dann ein Kollege beim Bayerischen LKA gemeldet hat, der gesagt hat, ja, ich habe diese Person erkennungsdienstlich behandelt, weil diese Person schon in der Vergangenheit einschlägig, also sprich mit Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie zu tun gehabt hat. Und da ist eben eine erkennungsdienstliche Behandlung, da macht man Aufnahmen von der Person, beschreibt die Person, macht Fotos und diese erkennungsdienstliche Behandlung ist eine Standardmaßnahme der polizeiliche. Und ich habe dann dieses Bild bekommen von dem Kollegen und konnte dann mein Fragment gegenüberstellen und habe dann auch als Laie feststellen können, das kann nur der sein. Ja, das hat alles gepasst. Und damit habe ich den Menschen identifiziert und habe dann im Prinzip meine Anzeige vervollständigt. Die Anzeige, also diese Wahrnehmungen, meine Wahrnehmungen, die elektronischen Wahrnehmungen, also die Datensicherung, auf den Datenträger gepackt und habe dieses Paket an die Staatsanwaltschaft Stuttgart übermittelt. Dann war der Fall für mich erledigt. Also dann mache ich auch nichts mehr. Ich habe den Täter identifiziert und alles andere liegt dann in der Verantwortung der dortigen sachleitenden Staatsanwaltschaft und den Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Sexualdelikten dort beschäftigen.
Gab es eigentlich auch mal den umgedrehten Fall, dass ein Kollege, weiß ich nicht, aus Hamburg gefragt hat, hier, wer könnte das sein und Sie konnten helfen? Gab es da mal was?
Meiner Erinnerung nach nicht. Ich glaube, nee, das gab's tatsächlich nicht, weil ich ja selber mit diesen Ermittlungsmaßnahmen nichts zu tun habe. Also ich sitze am Rechner, aber ich bin nicht mit Tätern in Kontakt und treffe dann entsprechend auch keine Maßnahmen, wie zum Beispiel eine erkennungsdienstliche Behandlung, die ich dann nachher im Hinterkopf dann abspeichere. Deswegen gab es das eben nicht. Wir machen im Prinzip reine Büroabklärungen und da war es halt echt ein Glückstreffer. Also.
Aber jetzt mal unabhängig von diesem Glückstreffer, wie schwierig ist es denn dann für Sie tatsächlich, die Täter zu identifizieren? Also sowohl, also dass Sie tatsächlich Personalien, also die Adresse dann rausbekommen?
Es ist sehr schwierig, weil es können Sie sich ja vorstellen, wir machen das ja teilweise auch selber, wenn wir ins Internet gehen, hat man die Möglichkeit, sich technisch zu verschleiern. Also man nutzt entweder ein virtuelles privates Netzwerk, kauft sich da ein oder nutzt einen Browser, der keine Spuren hinterlässt. Gibt es ja alle Möglichkeiten. Geht über das Darknet ins Internet, über den Tor-Browser zum Beispiel, dann sind wir am Ende. Da haben wir, was die technischen Spuren anbelangt, keine Chance, entsprechend den Täter zu identifizieren. Und dann kommt wieder dann vielleicht so diese persönliche Komponente in den Vordergrund. Ja, er outet sich, dass er von dort und dort kommt. Er beschreibt sich sehr genau. Er sagt, wie er heißt, also mit Vornamen heißt. Er sagt, aus welcher Stadt er kommt. Das sind so weiche Facts, die wir aber auch sehr gerne nutzen, um dann Internetrecherchen zu betreiben und vielleicht auch mit diesen Internetrecherchen diese Mosaiksteinchen zusammenzufügen, damit wir nachher ein Täterbild bekommen und letztendlich vielleicht auch den Täter identifizieren können.
Wie lange hat es denn gedauert von Beginn des Chats, bis dass Sie es alles auf den Datenträger gepackt haben und an die Staatsanwaltschaft Stuttgart geschickt haben? Wie viel Zeit ist da vergangen?
Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber es war mit dieser Anfrage an das bayerische LKA, muss man halt natürlich auch noch den Zeitverzug dann auch mit reinnehmen. Zwei, drei Wochen.
Ah, ja, okay. Doch, relativ, ja, ja. Relativ zügig.
Also der Chat selber war ja relativ schnell beendet. Diese Sicherungsmaßnahmen waren relativ schnell beendet. Ich habe dann auch das Gespräch, den Chat abgebrochen natürlich, weil er hat sich tatbestandsmäßig verhalten. Aber dann die Ermittlungen selber, die liefen dann noch ein paar Wochen weiter.
Wie oft gibt es denn den Fall? Sie haben ja gerade gesagt oder vorhin, Sie dürfen sich ja nur passiv verhalten. Wie oft kommt es denn vor tatsächlich? Meine, wie gesagt, wir haben jetzt gerade über diesen Glücksfall in Anführungsstrichen gesprochen, aber wie oft kommt es vor, dass Sie mit jemandem chatten und Sie merken, okay, der ist was. Also da ist was dahinter, aber der kommt nicht so oder will auch nicht so rauskommen. Wie oft kommt das vor?
Kommt sehr oft vor. Also es ist eben dann so, dass wir halt dann noch viel mehr Zeit verwenden, um die Informationen aus ihm rauszukitzeln. Und wir haben Möglichkeiten, aufgrund unserer Passivität trotzdem an die Informationen zu kommen. Also es kommt nicht wenig in wenigen Fällen vor, dass der tatsächlich es nicht so weiß. Aber wir dürfen natürlich nicht den anweisen, irgendwas zu tun. Wir dürfen ihn nicht quasi draufschucken, jetzt sich entsprechend zu verhalten, sondern wir müssen immer passiv bleiben. Wir dürfen nie jetzt diesen Schritt machen, um ihm quasi zu suggerieren, ja jetzt, wenn du jetzt was machst, dann mache ich auch was. Ja, das dürfen wir nicht. Und dementsprechend verlängert sich dann natürlich auch diese Chatsitzung dann. Und wir haben es nicht im Griff. Und wenn tatsächlich es nach ein paar Stunden immer noch nicht funktioniert, dann müssen wir abbrechen. Ja, dann kommen wir wieder auch in diese Bredouille rein. Das gehört auch zu dieser Passivität, dass wir nicht länger mit einem potenziellen Täter in Verbindung sein dürfen, weil wir sonst schon wieder in den Bereich dieses verdeckten Ermittlers, dieses Konstrukts, dieses verdeckten Ermittlers reinkommen. Ja, und das dürfen wir eben nicht. Und deswegen müssen wir auch ganz vorsichtig sein und gucken, ja, lieber früher Schluss machen und zu sagen, okay, jetzt gucken wir, dass wir den Nächsten bekommen und bekommen den Nächsten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Gab es auch schon mal den Fall, dass Sie mit mehreren gleichzeitig geschattet haben, potenziellen Tätern?
Natürlich. Das wird dann noch diffiziler. Also da wird es auch schwierig sein, allein zu bleiben. Also sprich, das allein zu machen, weil man sonst einfach den Überblick verliert. Also wir sind dann durchaus auch mal zu zweit. Dass einer dann... Und das ist wieder dieses Bild von diesen Piranhas, die auf das Stück Fleisch, das man in den Fluss reingeschmissen hat, zurückzukommen. Das passiert tatsächlich, ja, weil halt eben die Täter, die potenziellen Täter sehen, da ist ein Kind unterwegs, ja. Und das Kind erfüllt so, nachdem wir sie ein bisschen ausgefragt haben, ist unser Beuteschema. Ich will es jetzt mal als Beuteschema bezeichnen. Und da bleiben wir doch mal dran, aus Sicht des Täters. Und deswegen sind es auch durchaus 5, 6 potenzielle Täter, die da entsprechende Fragen stellen. Und dann kannst du alleine das nicht mehr hinkriegen, sondern da musst du dann auch tatsächlich zu zweit sein. Der eine hält dann Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, Stichwort diese flüchtigen technischen Daten, und der andere chattet dann zum Beispiel. Und dann gibt es halt auf Zuruf, ich habe da jetzt einen, da müssen wir jetzt dringend mit der Justiz in Kontakt treten, wegen dieser Auflösung dieser technischen Daten.
Was erwartet einen denn da für eine Strafe? Also wie hoch ist denn der Strafrahmen jetzt? Beispielsweise bei dem Herrn aus Bayern?
Ich würde ein bisschen was von der Gerichtsverhandlung noch erzählen. Wenn es okay ist, weil dann könnte ich dann am Schluss auch sagen, was...
Ja, definitiv. Ich wusste nicht, dass Sie da auch bei der Gerichtsverhandlung mit dabei waren.
Ich war auch bei der Gerichtsverhandlung dabei. Also für mich war ja eigentlich dieser Fall beendet. Mhm. Dann kam irgendwann, trudelte eine Gerichtsvorladung des dortigen Amtsgerichts bei uns ein. Das ist ja immer so, dass das Gericht, wenn die Staatsanwaltschaft diesen Fall anklagt vor Gericht, dann sagt der Richter, er möchte sich ein Bild von dem gesamten Fall machen. Deswegen lädt er halt mal alle Verfahrensbeteiligten vor. Dazu gehört natürlich der Angeklagte, der das Recht hat, sich einen Verteidiger zu holen. Dann als Zeugen die beteiligten Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten. Und in meinem Fall war das der Kollege von dort und das war ich. Und dann ist die Staatsanwaltschaft mit dabei. Und in diesem Fall war es noch ein Schöffengericht. Das heißt, es waren noch zwei Laienrichter mit dabei bei diesem Amtsgericht. Also zwei, die jetzt so mit dem Verfahren, auch mit dem Deliktsbereich so relativ wenig zu tun haben. Ich bin da, weil es halt doch ein bisschen zu fahren war, bin ich einen Tag vorher schon dorthin gefahren. Vorher natürlich mich vorbereitet auf meine Anhörung. Kam da rein. Es war eine öffentliche Verhandlung. Es ist meistens öffentlich, wenn es keine Jugendlichen sind, die angeklagt sind. Weil dann, Stichwort Jugendschutz, wird die Verhandlung nicht öffentlich sein. Also die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. Aber in den meisten dieser Fälle sind da auch Zuschauer vorhanden. Ich glaube, die Presse war mit dabei, es waren wenige Zuschauer. Von meiner Seite aus war es relativ entspannt. Ich habe diesen Fall aus meiner Sicht geschildert, im Prinzip jetzt, wie ich es jetzt auch mache, dargestellt, wie wir zu diesem Täter gekommen sind, was wir getan haben, um den Täter zu identifizieren, was der Inhalt dieser Chats war im Großen und Ganzen. Und dann wollte der Richter diesen Film, den ich da gemacht habe, also diese Tathandlung, die ich gefilmt habe, die wollte er gezeigt haben. Und die zwei Schöffen, die fanden das nicht so lustig. Also die, als sie das gesehen haben, da haben sie sich abgewendet, weil das halt nicht so was Alltägliches ist. Aus meiner Sicht war das sonnenklar der Fall. Also ich habe den Täter, den Angeklagten jetzt real gesehen und war auch dann spontan sofort der Ansicht, das ist der, den ich da identifiziert habe. Der Kollege das war ein sehr junger Kollege, der hat
Bayerischen Landeskriminalamt.
Nein, es war von der dortigen örtlich zuständigen Kriminalpolizei. Okay. Der hat auch seine Wahrnehmung gemacht und hat dann auch sehr detailgetreu das erzählt, was ihm so widerfahren ist, dass er bei ihm zu Hause war, sich das angeguckt hat und auch entsprechend Beweismittel gesichert hat. Und der Angeklagte hat einen Verteidiger mit dabei gehabt. Der Verteidiger hat die Möglichkeit gesehen, das ist ja sein gutes Recht als Verteidiger, da verdient er auch ein Geld dafür. Mhm. Komische Fragestellungen an den Kollegen, der vor Ort zuständig war, versuchen, den unglaubwürdig zu machen. Das ist ein taktisches Mittel von der Verteidigung und das ist sehr unangenehm. Aber er stellt halt eben Fragen, wo dann zum Beispiel der Kollege sagen muss, es weiß er nicht. Oder kann er nicht mehr sagen. Oder. Und diese Fragen oder diese Antworten, die nimmt er dann zum Anlass, um zu sagen, ja, aber dann sind sie für mich kein Zeuge. Und das ist ein Riesenproblem. Also wenn man da nicht geschult ist auch und man den Umstand kennt, dass Verteidiger so reagieren können, auch wenn es eigentlich ein sonnenklarer Fall ist, dann fühlt sich so ein Kollege unwohl. Oder fühlt sich so ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin durchaus unwohl, weil er hat sich gut vorbereitet, das nehme ich auch dem Kollegen ab. Und dann durch diese komischen Fragestellungen hat er dann wird's ihm komisch, ja, und sagt, er denkt sich, was will der eigentlich von sich? Aber er sagt sich auch, ich habe ja alles das gemacht, was rechtlich zulässig war. Ne? Und der dreht mir es jetzt wieder im Mund rum, diese Informationen. Was mache ich, wo bin ich da eigentlich? Ja? Also diese Verteidiger schaffen solche Situationen, ja, bewusst, um diesen Vertreter des Staates unglaubwürdig zu machen. Ist im Prinzip sein gutes Recht, ist aber natürlich total blöd. Bei dieser Verhandlung war es aber dann so, dass er hat dann noch auch einen Beweisantrag gestellt. Ja, ich nehme Ihnen das jetzt nicht ab, dass jetzt dass das mein Mandant ist, der da auf dem Video ist. Ich möchte gerne einen Antrag stellen für ein Gesichtsgutachten. Und dann wurde es dem Richter zu dumm. Ja, der hat also dem gesagt, also wir können natürlich jetzt dieses Gesichtsgutachten jetzt erstellen. Das würde aber Tausende von Euro kosten und Ihr Mandant im Falle einer Anklage oder einer Verurteilung käme dann für die Kosten auf. Ich gebe Ihnen jetzt 10 Minuten. Unterhalten Sie sich nochmal mit Ihrem Mandanten und dann erwarte ich nach diesen 10 Minuten eine Erklärung. Also er hat dann auch gesehen, dass der Verteidiger diese völlig unbegründeten Fragestellungen von sich gibt, die den Kollegen jetzt in die Bredouille bringen. Aber der Fall war aus Sicht des Richters sonnenklar. Allein schon, also er hätte wahrscheinlich gar nicht die Aussage gebraucht von dem Kollegen. Da hätte meine Aussage durchaus ausgereicht oder meine Wahrnehmungen, meine Ermittlungen. Und nach 10 Minuten kam er dann wieder rein mit seinem Mandanten und hat dann gesagt, er möchte eine Erklärung abgeben. Er gibt es zu, dass sein Mandant es getan hat und hat dann auch gesagt, dass sein Mandant sich in psychiatrische Behandlung geben wird, also in eine Therapie geben wird. Und das sind auch solche Sachen, die das Gericht grundsätzlich für den Angeklagten auslegen. Ja, also das heißt, in der Strafzumessung wird er nicht voll reingeschossen, sondern da wird dann das zugunsten des Angeklagten ausgelegt und letztendlich spiegelt sich das in der Strafzumessung wieder. Der Täter ist letztendlich von dem Amtsgericht zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe, allerdings auf eine mehrjährige Bewährungsstrafe verurteilt worden. Also sprich, sollte er in dieser Bewährungszeit sich was zu Schulden kommen lassen, dann wird geprüft, ob das so wichtig ist oder so signifikant ist, dass er in Haft kommt. Also er hat diese Bewährungszeit, die er dann tatsächlich jetzt straffrei überstehen muss. Letztendlich ist es auch der Strafrahmen, der, ich war schon bei einigen Verhandlungen in diesem Bereich, der bundesweit so angelegt wird. Es werden kaum in diesem Fall Gefängnisstrafen ausgesprochen. Es ist immer halt eine Einzelfallentscheidung. Ja. Und in dem Fall hat er sich konform verhalten, Stichwort zugegeben und begibt sich in diese Therapie und das legt natürlich das Gericht dann zugunsten des Angeklagten aus.
Und eingangs hatten Sie aber schon gesagt, dass der Mann schon wegen Kinderpornografie aufgefallen ist. Das bedeutet, da wurde er auch schon verurteilt.
Da wurde er auch schon verurteilt, genau.
Aber ohne Therapie dann wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ohne Therapie und das war dann halt auch in dieser, vielleicht auch nicht, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob der auch eine Bewährungszeit bekommen hat damals, aber er konnte, die neue Straftat war außerhalb oder war nach dieser Bewährungszeit. Okay. Aber es ist natürlich durchaus möglich, dass wir den irgendwann wieder treffen, in irgendeiner Art und Weise. Und dann glaube ich, dass er dann weniger Chancen hat, frei zu bleiben oder er hat wieder einen guten Anwalt.
Ich sag mal so, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das gibt ja gesellschaftlich viele Diskussionen darüber, was das richtige Strafmaß ist. Wenn man das so hört, einschlägig vorbestraft, Kinderpornografie, das hat er nicht zum ersten Mal wahrscheinlich gemacht, weil Sie haben es ja gesagt, er ist ja sehr straight vorgegangen. Dann nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, mehrjährige monatliche Haftstrafe also plus Bewährung.
Eine mehrjährige Bewährungsstrafe, die halt in diesen Jahren darf er halt sich nichts zu Schulden kommen
lassen. Genau, aber ne? Er kann sich ja was zu Schulden, also ne, da kann ja was passieren.
Wenn er dann nicht auffällt, weil halt die Polizei nicht bei ihm dran ist, dann ja, kommt er damit unter Umständen durch, das ist richtig.
Ja, ja, und das ist so schwer zu verstehen, finde ich.
Ja, ich glaube, es ist schwierig, ein allgemeines Urteil zu fällen über das Strafgesetzbuch beziehungsweise über die Strafen an sich. Da geht es ja dann schon wieder weiter mit Kinder unter 14 oder mit der Strafmündigkeit von Kinder unter 14. Ich glaube, das ist so ein Ding, da kann man grundlegend diskutieren. Wichtig finde ich, dass man dann doch, wenn jemand schon mit Kinderpornografie aufgefallen ist, dass man da dann vielleicht schon härter durchgreift irgendwie. Meine persönliche Meinung jetzt.
Ich bin ja kein Volljurist. Also ich trage ja nur diese Geschichten der Staatsanwaltschaft zu, die dann letztendlich dann entscheidet, wird er angeklagt vor Gericht, kommt es zu einer Hauptverhandlung vor Gericht oder auch nicht. Ich bin da voll bei Ihnen. Das ist ein Riesen Problem, aber es zählt im Prinzip der Einzelfall und es zählt auch die Option einer Resozialisierung. Ja. Und das ist natürlich schon ein Signal, wenn quasi in dem Fall war es der Beschuldigte, der über seinen Anwalt hat verlauten lassen, dass er eine Therapie macht. Ja. Dann ist es für das Gericht noch viel wichtiger und viel signifikanter, als zu sagen, wir schicken den jetzt ein paar Monate in den Knast, weil die Option halt, dass er geläutert ist und auch so eine Art Warnschuss, ja, so ein Schuss vor dem Bug von Seiten des Gerichts bekommen hat, jetzt doch wichtiger gewertet, gewichtet wird, als jetzt zu sagen, jetzt geht's für ein paar Monate ins Gefängnis. Ja. Also im Mittelpunkt steht halt immer die Person, ja, und nicht irgendwie, deswegen haben wir ja auch einen Strafrahmen und das sind Volljuristen, die dann den Gesamtsachverhalt bewerten und dementsprechend dann auch urteilen. Dann müssen die Ermittlungen passen, es muss nachvollziehbar, beweiskräftig alles gesichert sein. Und dann gibt es ein Urteil, ob das jetzt, und das Gericht, der Strafrahmen lässt uns halt eben diese Bewährungsstrafe zu in dem konkreten Fall, was ja beim Besitz und dem Verbreiten von Kinderpornografie ja nicht mehr der Fall ist. Gott sei Dank, da haben wir ja einen Verbrechenstatbestand. Ja. Mhm. Aber in dem Fall ist es halt nicht so. Und diese Änderung des Strafrahmens bei Kinderpornografie, die hat ja erst begonnen, ich meine Juni 21. Ja. Und da das ja schon weit vorher war, auch diesen Besitz von Kinderpornografie, den er gehabt hat, war ja noch in dem, man kann sagen, er hat Glück gehabt, war noch in dem Bereich, wo es halt eben diese Bewährungsstrafen gibt.
Aber das Ganze, muss man schon sagen, ist wahrscheinlich ein Fass ohne Boden. Ne? Also Sie haben es ja vorhin gesagt, Sie tummeln sich da in den normalen Plattformen, aber wir haben das Darknet, wir haben das, was ich jetzt schon gar nicht mehr, also, ne, was ich jetzt gar nicht mehr zusammenbekomme. Sie hatten irgendwas mit Provider irgendwie dazwischen schalten und...
Ja, das ist ja im Prinzip beim Darknet so, dass man sich technisch entsprechend so verschleiern kann, dass wir gar keine Chance haben, mit den technischen Daten den zu identifizieren.
Nee, gut, ich sag mal so, da tummeln sich auch nicht die Kinder so wirklich,
nee,
oder?
Nee, es ist ein Fass ohne Boden, das stimmt. Dazu sind halt eben, oder ist die Polizei auch da und um unsere Spezialeinheiten wie unsere, um eben dem Täter auch zu suggerieren, dem potenziellen Täter, hey, das ist kein rechtsfreier Raum, auch wir sind hier unterwegs, also passt auf, was ihr da tut. Ja, letztendlich ist es Kinderschutz.
Apropos Kinderschutz, was können denn, ich meine, uns hören ja auch viele Eltern zu und die wollen ja jetzt auch nicht ihre Kinder 24 Stunden am Tag kontrollieren. Ich meine, das geht ja sowieso nicht durch Smartphone, Tablet und jederzeit online zu können. Das war zu meiner Zeit noch anders, wo ich das Modem noch anschalten musste. Aber das ist ja heute nicht mehr der Fall. Also die Kinder haben ja jetzt schon relativ früh ein Handy und können überall online gehen. Gibt es denn, sag ich mal, Schutzmechanismen, die Eltern beachten können, ohne dass die jetzt ihre Kinder einschränken bei dem, was sie machen, zu schützen?
Also aus meiner Erfahrung, und da spreche ich jetzt aus Erfahrung eines Ermittlers und nicht eines Beamten, der bei der Prävention tätig ist, weil die haben vielleicht andere Maßgaben noch. Aber als Ermittler sage ich mal, und das ist auch meine eigene Erfahrung, und die fehlt mir jetzt so ein bisschen bei der jetzigen Generation von Kindern, wenn der Familienverbund funktioniert, wenn die Kinder reden können mit ihren Eltern oder mit Schülern, mit Freunden, mit dem Vertrauenslehrer oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass solche Wahrnehmungen, die Kinder gemacht haben, dann auch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Also sprich, die Kinder outen sich bei ihren Eltern. Du, Mama, mir ist was ganz Komisches passiert. Ich habe da so einen Typ gehabt an der Kamera, der hat ganz komische Sachen gemacht. Aber das funktioniert einfach nicht mehr. Also diese enge Familienbande, möchte ich es mal bezeichnen, die gibt's so nicht mehr, weil die Eltern halt natürlich berufstätig sind, viele von morgens bis abends ihrem Job nachgehen und die Kinder halt dann halt schon sehr früh, wie sie sagen, ein Handy haben oder ein Tablet haben, sehr früh mit entsprechenden Anbietern in Berührung kommen, genau wissen, oftmals besser wissen als wir Erwachsene, wie das funktioniert, und dann alleingelassen werden. Und das ist so eine Geschichte, wo ich sage, wenn das funktionieren würde, dann, wenn sich bei den Kiddies ein schlechtes Gefühl ausbreiten würde über ihre Wahrnehmungen und die dann auch das Vertrauen haben, das einer erwachsenen Person mitzuteilen, dann haben wir schon viel gewonnen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite als Botschaft halt eben, wenn dann sowas passiert und die Kinder outen sich gegenüber ihren Eltern oder gegenüber dem Lehrer oder gegen die Vertrauenslehrerin oder was weiß ich, dann halt auch sagen oder auch gucken, dass man schnell das der Polizei mitteilt. Jeder hat ein Handy, ja. Dann macht man halt eben ein Screenshot oder fotografiert diesen Chatverlauf ab. Das reicht uns schon. Ja, wir müssen wissen, wann kam es zu dieser Tat. Ja, wir müssen wissen, welcher Anbieter war das, dass wir die entsprechenden Ermittlungen tätigen können. Das sind die einfachsten Sachen, die uns aber wahrlich weiterhelfen, um dann letztendlich entsprechende Ermittlungen durchzuführen. Das muss dann ich sein. Das kann auch der Kollege, der auf dem Posten sitzt oder auf dem Polizeirevier sitzt bei der Schutzpolizei. Der weiß auch genau Bescheid, was er für Fragen stellen muss, aber es muss erstmal dazu kommen, ja, dass diese Wahrnehmungen zu uns kommen. Und das ist das Problem, finde ich. Ich habe auch ich habe einen Vergleich mal gebracht und da waren die Kids waren ganz erstaunt. Habe ich gesagt, ihr kennt doch diese Litfaßsäulen, diese Werbesäulen, wo, keine Ahnung, irgendwelche Werbung drauf ist, ja. Und was macht ihr denn? Ihr macht doch genau das Gleiche, ja. Ihr postet, ihr erzählt von eurem Leben, ihr zieht euch tatsächlich aus, ja, und bringt es in die Öffentlichkeit. Das ist schon nichts anderes, wie wenn man euer Verhalten an so eine Litfaßsäule pinnen würde.
Ja, absolut. Ja.
Würdet ihr das machen? Würdet ihr das wollen? Ah, nee, das wollen wir natürlich nicht. Ja, aber ihr macht genau sowas. Genau das Gleiche ist es, nur halt eben virtuell. Ja, nicht mehr analog, ja, sondern nur virtuell. Und das muss man denen vielleicht auch vor die Augen mal halten. Und dann haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen.
Also das heißt auf jeden Fall auch nochmal der Appell an die Eltern, den Kindern deutlich zu machen, ihr könnt mit uns über alles reden und sollte da tatsächlich sowas euch passieren, dann kommt sofort auf uns zu. Schämt euch nicht. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großes Problem, ne, dass die Kinder sich dann wahrscheinlich auch schämen.
Schämen sich, ja, genau.
Einfach spricht mit uns.
Genau, spricht mit uns und dann können wir, und dann sprechen die Eltern mit der Polizei und dann können wir die entsprechenden Vorkehrungen treffen. Das Kind ist dann halt schon in den Brunnen gefallen. Ja? Also um das zu verhindern, dass das Kind in den Brunnen fällt, da wäre dann die Prävention, Vorfeld von einer möglichen Kriminalität dann entsprechende Handlungsempfehlungen gibt. Aber aus Sicht des Ermittlers, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann müssen wir halt so reagieren. Bitte gebt uns Bescheid. Ja? Und nutzt einfach die Sachen, die ihr schon bei euch habt. Nehmt euer Handy, macht einen Screenshot von dem Ding, ja, oder das Kind, das ein schlechtes Gefühl hat, wischt über den Bildschirm rüber, macht da einen Screenshot. Es gibt diese Screenshot-Funktionalität in jedem Device. Macht es, ja, ihr wisst, wie das geht. Aber wir brauchen die Informationen, weil ohne diese Informationen sind wir blind. Dann können wir keinen Täter identifizieren.
Herr Rammel, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Arbeit und für die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen, dass Sie da tagtäglich versuchen, unsere Kinder zu schützen und ich hoffe, dass Sie noch viele Kinder schützen können.
Ja, absolut. Vielen Dank, dass Sie da waren und Cyber Grooming ist jetzt ja nur ein Teil von der Abteilung Cybercrime und digitale Spuren. Wer weiß, vielleicht hören wir uns in einer anderen Folge nochmal wieder. Würde uns sehr freuen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, bin gespannt. Ja. Auch vielen Dank.
Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.